Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Die Welt um uns herum ist aus den Fugen geraten. Es geht um existenzielle Bedrohungen, um Verluste, um Schmerz, um Trauer. All das sind aber immer schon auch Themen der Kinder- und Jugendliteratur. Und jedes Jahr aufs Neue zeigen die Nominierungen der Jugendjury für den Deutschen Jugendliteraturpreis, dass sich Jugendliche genau mit diesen Themen auseinandersetzen wollen. Denn diese Themen fordern heraus, den eigenen Standpunkt zu finden, Perspektiven und Haltungen zu überdenken, das Wesentliche herauszufiltern. Zu den besten 7 Büchern im Monat Mai begrüßt sie sehr herzlich Ute Wegmann und gelesen und vorbereitet hat die besten 7 Ines Dettmann, die Leiterin des Jungen Literaturhaus Köln. Ines Dettmann, Sie hatten eine Reihe Veranstaltungen für junge Leser vorbereitet, die nun alle ausfallen mussten oder verschoben werden vielleicht. Aber eine Veranstaltung wäre eine besondere gewesen, nämlich das junge Buch für die Stadt, in dem Fall die Stadt Köln. Welches Buch hatte die Jury ausgewählt und gibt es Überlegungen, diese Ehrung nachzuholen?
Also das Buch wird es auf jeden Fall jetzt bald geben. Das junge Buch für die Stadt ist dieses Jahr Rotraud Susanne Berners Märchencomics in einer wunderschönen Sonderausgabe für 10 € überall im Buchhandel zu kaufen und unbedingt empfehlenswert und lesenswert. Und natürlich wollen wir das junge Buch für die Stadt nachholen als Aktion, hoffen aber, dass wir es auch eben nochmal live auch miterleben können, dass viele mitlesen und dass sich dann irgendwie Wege finden, was können wir mit Rotraud Susanne Berner München können. Wie können wir uns da verbinden? Was finden wir für digitale Wege?
Die besten 7, wie jeden Monat ausgewählt von einer 30-köpfigen Jury aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch diesen Monat haben wir neben 2 eindrucksvollen Romanen viel bebildertes Buch. Historische Themen werden aufgegriffen und alle Bilderbücher, das kann man nochmal auch mit Nachdruck sagen, sind vielleicht ab 5 Jahre ausgezeichnet, aber definitiv bis 95 Jahre lesbar. Wir stellen Ihnen Bergsteiger und Riesen vor, einen Zyklopen, Kanarienvögel, einen Mann mit Namen Fausto und jede Menge bemerkenswerte Kinder. Beginnen wir mit dem Mann Fausto. Die Fabel von Fausto, so lautet der Titel des Buches von Oliver Jeffers, einem nordirischen Illustrator, der aber schon lange in Amerika lebt. Und da heißt es gleich zu Beginn: Einst lebte ein Mann, der glaubte, ihm gehöre alles. Und er ging hinaus in die Welt, um sich anzusehen, was seins war. Blume, Schaf, Baum, Berg und schließlich das Meer bezeichnete er als seinen Besitz. Niemand scheint sich ihm widersetzen zu können. Ines Dettmann, eine Fabel will uns etwas lehren. Was lehrt uns Oliver Jeffers?
Oliver Jeffers lehrt uns ganz, ganz wunderbar, wunderschön reduziert. Also es gibt viele Bilder, es gibt viele Sätze, die aber ganz oft einfach anders als im klassischen Bilderbuch separate Seiten haben, also die gar keinen Platz in den Bildern wegnehmen. Lehrt uns halt, wie es ist, wenn man nicht weiß, wo Ende ist, wenn man nicht weiß, was es heißt, dass man genug hat.
Und das heißt, die Fabel von Fausto, ein Schelm, der an Dr. Faustus oder Goethes Faust denkt oder womöglich noch an jemand ganz anderen, an Donald Trump.
Wie Donald Trump sieht also unser Fausto ja nicht aus, muss man jetzt sagen. Das, finde ich, hat Oliver Jeffers sehr elegant gelöst. Dieser bisschen alterslose Typ mit Haarkranz und Schnurrbart ist ja eher so ein Anti-Trump, aber kommt, glaube ich, aus dem gleichen Kreis Menschen. Und natürlich hat er auch ein bisschen was von Faust, denn Faust, der ja wissbegierig auch nicht weiß, wo will ich denn eigentlich hin und wann ist Schluss und lauter Menschen mit ins Verderben zieht, nicht nur Gretchen. Die Problematik ist ja eine ähnliche, nämlich jemand, der einfach rastlos strebt und nicht weiß eben, wann Schluss ist.
Sie haben es schon gesagt, es sind knappe, völlig zurückgenommene Motive, großzügig gesetzte Texte, ein Spiel mit wirklich viel weißem Papier. Wie ist es denn bebildert? Wir kennen Oliver Jeffers ja aus vielen Bilderbüchern. Aber wie kann man es noch vielleicht ein bisschen beschreiben für die, die ihn nicht kennen?
Ja, es sind Lithografien, eigentlich in den ganz klassischen Naturfarben gehalten. Also es gibt viel Braun, es gibt leichte Erdtöne, es gibt am Ende viel Wasser. Und daraus heraus stechen 2 Neonfarben, nämlich einmal Neonpink ganz, ganz stark und Neongelb, die Farbe von Faustus Regenjacke. Und beginnt ganz klein und wird dann eigentlich immer größer und immer einnehmender. Ein sehr reduzierter Stil, der aber perfekt zu der Geschichte passt.
Alles ist ja naturalistisch, Blume, Baum, Schaf. Schade, habe ich gedacht, dass er dem Berg ein Gesicht gemalt hat. Hat Ihnen das gefallen?
Ja, da muss ich an meine Kunstlehrerin denken, die auch immer gesagt hat, auch mal der Sonne kein Gesicht. Der Berg wäre auch so eindrucksvoll gewesen.
Wohin Habsucht und Unwissenheit führen, zeigt die Fabel von Fausto von Oliver Jeffers, erschienen im Nord-Süd Verlag. Auch der zweite Bilderbuchtitel führt uns zu einem, der nur sich selber sieht. Der Autor der Geschichte, Dan Remmerts de Vries, geboren Anfang der 60er Jahre in den Niederlanden, er ist Autor und Illustrator, hat sich diese Geschichte ausgedacht. Bebildert wurde sie allerdings von der niederländischen jungen Künstlerin Floor Rieder, die schon mehrfach auf den besten Sieben vertreten war, zuletzt mit der Neubebilderung von Alice im Wunderland. Zur Geschichte. Ein Dorf, in dem viele kleine, unterschiedliche Insekten friedlich und zugewandt zusammenleben. Man hilft sich, man unterhält sich. Mitten im Dorf steht die Kirche. Und dann eines Tages ereignet sich ein Erdbeben, das sich als einäugiger Riese entpuppt, der ein Haus und den Kirchturm zertreten hat. Kein Wunder, denn er kann ja mit einem Auge auch gar nicht richtig sehen. Die freundlichen Dorfbewohner nähern sich ihm vorsichtig und unter eigenem Verzicht bauen sie ihm eine Brille. Das war zwar eine nette, aber keine gute Idee, Ines Deltmann.
Ja, ein Zyklop ist erst einmal ganz nach der griechischen Fabelwelt ein Zyklop. Er hat nur ein Auge und vor allen Dingen ist er in der Geschichte, bleibt er auch der böse Riese. Nämlich er ist vollkommen auf sich selbst bezogen und auch nachdem er sehen kann, wer ihm da alles geholfen hat, trampelt er einfach ganz krümelspitz nieder und geht von dann. Und die netten Krümelspitzler, dieses ganze kleine Gefiech sagt dann noch, ach, der Arme, wer weiß ja gar nicht so richtig, wie man damit umgehen kann. Also in dieser Geschichte bleibt das Böse einfach böse und gemein und das Gute bleibt, was auch beruhigend ist, unheimlich freundlich und nett.
Zum groben Verhalten des Zyklopen passen ja großartig die Bilder von Floor Rieder. Erzählen Sie uns ein bisschen was über die Illustration.
Ja, Floor Rieder, finde ich, holt in dem Buch nochmal anders als in Alice im Wunderland wirklich alles raus, was sie kann. Sie arbeitet mit unterschiedlichen Techniken, sie hat viel Linolschnitt dabei, aber sie arbeitet ja teilweise auch mit Radierungen und Stempeln. Und dieses Buch ist einfach ein Quell der Muster der verschiedenen Schraffierungen, ganz stark in Schwarz-Weiß gehalten. Dann gibt es halt eben immer mal Blumen, die gelb sind, die kleinen Tiere, die grün oder rot sind, aber ganz reduzierte Farben. Schon der Einband ist eigentlich eine totale Freude, weil man haptisch fühlt, wie der Zyklop, was er für Schuppen hat und auch das Vorsatzpapier hat das Muster des Zyklopen. Also man merkt auch wirklich ihre Freude daran, diese Bilder, die unheimlich detailliert sind, mit diesem kleinen Gefiech dazwischen zusammenzusetzen in einem so comicartigen Stil. Das heißt, manchmal gibt es große Bilder und manchmal gibt es auch 6 kleine Bilder, die sich dann in der Geschichte zusammenfügen.
Der Zyklop, der so ein bisschen aussieht wie eine überdimensionierte Echse, die kleinen Insekten, die anthropomorphisiert sind, ein Buch über den Wert der Gemeinschaft, der Zyklop von Dan Remmerts de Vries und Floor Rieder, erschienen im Gerstenberg Verlag. War nun dieser echsenähnliche Zyklop ein Riese für die Dorfinsekten, so ist der Nachbar von Ulf ein Riese für die beiden so ungefähr 7-8-jährigen Freunde. Oskarsson, ein Riese im Hawaii-Hemd, der plötzlich beim Klavierspiel von Ulfs Mutter am Fenster lauscht. Absolut gruselig. Als ich die Pflaumen des Riesen klaute von Ulf Stark, der klammheimlich viel zu früh 2017 gestorben ist, die bereichernde Bilderfülle in den Farben Rot und Blau verdanken wir Regina Kehn, deren Illustrationen eine Vielzahl Geschichten begleiten und bereichern. Unter anderem auch eine Geschichte der tollen Anna Wolz und gerade noch im Bilderbuchmuseum Troisdorf in der Michael-Ende-Ausstellung konnte man die Originale bewundern des Wunschpunsch. Von Michael Ende. Aber jetzt, Ines, was ist los mit dem Riesen und was ist los mit den Pflaumen?
Naja, wie das mit Riesen so ist, Bernd, so heißt der Freund von Ulf, der die Geschichte erzählt und Ulf gruseln sich. Bernd weiß so ziemlich alles, der weiß alles über Oskarsson und die Mama von Ulf mag ich sehr. Sie braucht am Wochenende ihre Auszeit. Sie fährt dann mit dem Fahrrad, mit ihrem Grünrad in eine kleine Hütte im Wald und sagt, sie sitzt da einfach nur und genießt die Ruhe. Und die Mutter spielt jeden Abend eine halbe Stunde Klavier, bis es einen Sturm gibt. Und dieser Sturm wirbelt irgendwie das ganze Leben durcheinander. Also einige Tage vorher hat Oskarsson vorm Fenster gestanden und dem Klavierspiel gelauscht. Und auf einmal ist nichts mehr, wie es war. Die Mutter spielt Klavier, aber traurige Melodien. Man merkt, Oskarsson gefällt das Ganze nicht. Die Mutter mutiert zum Putzteufel, weil sie ja ihre Hütte, ihren Zufluchtsort verloren hat. Alles ist aus den Fugen geraten.
Und was passiert dann?
Ja, dann beginnt eine klassische Kindergeschichte von Freundschaft und Verrat. Die beiden sind furchtbar verkracht. Ulf leidet sehr, sehr stark und versucht sich irgendwie mit Bernd wieder anzufreunden, der dann ihm die Aufgabe stellt, er soll doch bitte bei Oskarsson Pflaumen von diesem Pflaumenbaum klauen. Ja, Ulf wagt das große Ding. Denn natürlich ist Oskarsson kein böser Riese, sondern er ist ein riesengroßer Mann, der zum Glück eine wunderschöne Hütte für die Mutter bauen kann, eine Freundschaft flicken und alle möglichen anderen Dinge im Ort aus dem Weg räumen kann.
Nun habe ich ja schon von Regina Kehns Bildern gesprochen, die alle in Rot-Blau gehalten sind und die wir auf fast jeder Seite finden. Mal nur eine kleine Vignette vielleicht, mal eine ganzseitige Illustration. Was kann man zu Regina Kehns Bildern sagen?
Diese Illustration ergänzt nochmal die Geschichte. Also Ulf Stark hat ja eine sehr, sehr direkte, aber auch reduzierte Art, die Geschichte zu erzählen. Wie sie alleine Oskarsson in diesem Hawaii-Hemd malt und man sofort als Erwachsener eigentlich auch sieht, ach, der sieht total nett aus. So, das ist so im starken Gegensatz zu dem, wie Ulf die Geschichte erzählt, aus seiner Kindersicht. Ihre Bilder ergänzen einfach diese Geschichte total schön und dieses kleine Büchlein ist einfach eine, finde ich, eine ganz, ganz starke Sommer- und Kindergeschichte, die irgendwie, finde ich, auch auf tollste Weise zeigt, dass Eltern Freiräume brauchen, dass Kinder Freiräume brauchen und eben auch, dass Riesen Klavier spielen lernen können und vielleicht auch Naturtalente sind, ohne es zu wissen.
Als ich die Pflaumen des Riesen klaute von Ulf Stark und Regina Kehn, 94 Seiten, ein Kinderroman im Verlag Urachhaus, ab 6 oder ab 7 Jahre. Heute geht es tatsächlich um viel Großes, also physisch Großes, zum Beispiel auch Berge, zum Beispiel um den höchsten Berg Europas an der Grenze zwischen Frankreich und Italien. Und außerdem ist er auch noch der höchste Berg der Alpen, nämlich der Mont Blanc, 4810 Meter Höhe. Das Bilderbuch Gipfelstürmer. Es beschäftigt sich mit einem, der diesen Berg liebte und ihn unbedingt besteigen wollte. Es war der Naturforscher Horace Bénédict de Saussure. Er war Schweizer, er lebte im 18. Jahrhundert, machte unzählige Wanderungen und Reisen durch die Alpen und hielt sein Wissen fest in dem Werk Voyage dans les Alpes. Er war, kann man wirklich sagen, besessen vom Mont Blanc und er sprach von einem, Zitat, Gefühl schmerzhafter Ergriffenheit, wenn er an den Berg dachte. Am 3. August 1787 war es soweit. Unter der Führung von Jacques Balmat und 18 weiteren Bergführern macht sich de Saussure auf den Weg. Gipfelstürmer heißt das Bilderbuch von Pierre Tsensius. Welche Geschichte erleben wir hier und wie, Ines Dettmann, ist sie bildnerisch erzählt?
Naja, erst einmal geht es um eine Heldentat, um eine Bergbesteigung, um am Ende auch den Beginn des modernen Alpinismus, was ich schon ziemlich faszinierend finde für die Zeit. Man macht sich also mit Sack und Pack auf den Weg, weit entfernt von Trekkingjacken und richtigen Wanderschuhen. Im Vordergrund eigentlich steht, von diesem Bilderbuch stehen hohe Berge, es fängt erstmal ganz langsam an, steht erstmal ein waldiges Stück, dann geht es immer weiter, es geht den Berg hinauf, es geht über Eisfelder, bis man dann wirklich an schneeige Berge, an vereiste Berge gerät und dann auch über die Wolken. Und eigentlich steht gar nicht der Mensch bei dieser Exkursion im Mittelpunkt, sondern eigentlich steht die Landschaft im Mittelpunkt, die ganz, ganz raumgreifend ist, so raumgreifend, dass eigentlich die Menschen dazu in dieser Kulisse zu so kleinen Statisten mutieren, die halt eigentlich nur da so rumkrabbeln und, weil es meine Kinder auf jeden Fall sehr begeistert hat, auch im Laufe dieser Geschichte immer wieder auch mal abhanden einander kommen. Also das heißt, irgendwann zwischendurch sind da nur noch 2 oder 3 irgendwo unterwegs, dann sind sie alle wahnsinnig weit voneinander entfernt. So entwickelt sich die Geschichte so nach und nach und so stelle ich mir ehrlich gesagt so eine Bergbesteigung auch wirklich vor mit allen Höhen und Tiefen.
Zum Schluss gibt es ja eine kleine Überraschung, die verraten wir aber jetzt nicht, nämlich die Überraschung ist, wer denn uns eigentlich die Geschichte erzählt hat. Gipfelstürmer von Pierre Tsensius, 36 Seiten, im Aladdin Verlag, ein Bilderbuch, das uns zeigt, Sie haben es schon gesagt, wie klein der Mensch ist, wie beachtlich, man kann fast sagen, gigantisch die Natur, die wir hier sehen. Um Gigantismus, also um krankhaften Riesenwuchs eines Menschen, geht es in dem folgenden Roman für junge Leser ab 11 Jahre. Es ist die 11-jährige Lenore oder Lenny, die Schwester von David, auch Davy genannt, die uns die Geschichte erzählt. Wir hören zu Beginn einmal hinein in die Geschichte. Es liest Anja Gavlik, Alles, was wir träumten.
Davy war nur einmal für 10 Minuten in einem Kindergarten gewesen. Der hieß Unbeflecktes Herz Maria Kindergarten. Was ein ziemlich langer Name war und auch noch ohne jeden ersichtlichen Grund. Ich hatte schon ein schlechtes Gefühl, bevor wir aufbrachen. Im Unbeflecktes Herz Maria Kindergarten war es still wie in einer Kirche. Schwester Agnetha öffnete uns die Tür. Sie lächelte und suchte nach einem 5-Jährigen, schaute einfach über Davys Kopf hinweg. Meine Mutter schob ihr Davy hin. Kiloweise Brillantine im Haar, kratzige Hose und nagelneue braune Schuhe. Schwester Agnethas Lächeln verschwand. Der ist zu groß, sagte sie. Sie war die Erste, die es einfach so aussprach. Nicht, der ist aber ziemlich groß, sondern der ist zu groß. Er passte einfach nicht rein. Dabei hatten wir bisher nicht mal versucht, ihn irgendwo einzupassen. Es war unser erster Versuch. Meiner Mutter kamen sofort die Tränen. Er ist nur etwas groß für sein Alter, flüsterte sie. Wie soll er denn mit den anderen Kindern spielen, wenn er doppelt so groß ist wie sie? Fragte Schwester Agnetha. Doppelt so groß war ziemlich übertrieben. Davy war keine zwei Köpfe größer als der durchschnittliche Fünfjährige. Schwester Agnetha bemühte sich, ihr Lächeln aufrechtzuerhalten, aber Davy, der sonst immer lächelte, erwiderte es nicht. Er wusste, wie Gemeinheit aussah, wenn sie ihm begegnete, und klammerte sich an Mutters Rock. »Mich hat keiner informiert, dass er so groß ist«, sagte Schwester Agnetha. »Das ist doch nicht normal. Das könnte sogar gefährlich sein.«
Die Geschichte einer Krankheit und einer Geschwisterliebe. Wie ist die Geschichte erzählt?
Lenny erzählt die Geschichte, die große Schwester, die ihren kleinen Bruder sehr, sehr gerne hat. Die beiden haben ein ganz besonderes Verhältnis, vor allen Dingen abends im Kinderzimmer. Wenn sie eigentlich das Licht aushaben und es ruhig geworden ist, dann erzählen sich Lenny und Davy von Abenteuern, die sie zusammen erleben wollen. Peter Leonard Spink fällt sehr, sehr oft als Name. Das ist der Vater, der irgendwann abhanden gekommen ist aus ihrem gemeinsamen Leben. Sie träumen von einem Leben am großen Bärensee, wo sie beide unbedingt hinwollen. Und das ist so eine, finde ich, eine magische Geschwisterverbindung, die aber viele haben, dass man im Alltag sich oft streitet, wahnsinnig genervt ist von den kleinen Geschwistern, aber im Grunde doch eine sehr, sehr enge Bindung hat, wenn es um das wirklich Große geht.
Davy oder David ist ja eben ein sehr, sehr großer Junge, wir haben es eben gehört. Aber es ist ja beachtlich, mit welcher Leichtigkeit Foxley auch noch andere Themen in dieser Geschichte mitlaufen lässt. Es geht ja auch um Leidenschaften, zum Beispiel um die Leidenschaften für Käfer, die Lenny hat. Es geht aber auch um die Suche nach einer Familie, einem Familienzusammenhalt und in der Konsequenz eigentlich auch um die Suche nach sich selbst.
Es gibt ja dieses Lexikon in diesem Buch, was unheimlich wichtig ist, ein Abo-Lexikon, wo es immer jeden Monat einige so dünne Heftchen gibt, die sich dann zu einem großen Ganzen hinterher zusammenfügen sollen. Und das müssen wir wahrscheinlich an der Stelle auch sagen, das Buch beginnt halt eben in den späten 60er Jahren. Das heißt, eine Zeit, die einfach schon auch noch nach einem anderen Rhythmus läuft, wo Mädchen wie Lenny halt eben auch von der Mutter, die alleinerziehend ist, oft zu hören bekommen, das tut man nicht. Man begeistert sich eben nicht als Mädchen für Käfer. Wenn der kleine Bruder Blockhütten zeichnet, ist das was anderes, aber als Mädchen jetzt bitte doch nicht für Käfer. Da sind schon viele Falltiefen auch in dem Buch drin. Da sind so viele Szenen, die Foxley so beschreibt, dass man, wenn man bei Mrs. Gaspar zum Beispiel der Nachbarin sieht, man wirklich das Gefühl hat, man riecht diese Enge dieser Wohnung, diesen Rauch von der Nachbarin. Und sie schafft so unheimlich dichte Bilder, die, obwohl mir die Zeit ja total fremd ist, ganz, ganz nahe kommen und mit allen Konventionen, mit allen Vorurteilen, die es gab.
Es ist natürlich auch nochmal wichtig, diese Zeit, in der der Roman spielt, zu thematisieren, weil da natürlich auch auf eine ganz bestimmte Art mit diesem Riesenwuchs umgegangen wurde. Ein zum Schluss ungeheuer berührender Roman mit zwei starken Kinderfiguren und ebenso interessantem Nebenpersonal. Sie haben es eben schon erwähnt, ob es nun der Verehrer der Mutter ist oder der merkwürdige Professor, der den Jungen behandelt oder eben die kettenrauchende Nachbarin. Alles das wirklich ganz großartig gezeichnet. In Alles, was wir träumten, von der australischen Schriftstellerin Karen Foxley, 348 Seiten, bei Belz und Gelberg, für alle ab 11. Verabschieden wir uns nun vom physischen Großen und wenden wir uns den Vögeln zu. 189 heißt das nächste Bilderbuch. Was könnte das bedeuten? Zurückgelegte Kilometer, Anzahl der Nachkommen? Nein, es ist die Anzahl der Vögel, die die Illustratorin Elsa Klever aufs Nachsatzpapier gemalt hat. 189 verschiedene Kanarienvögel. In Gelb, Aprikot, Rot, Grün, Beige, Taubenblau. Dieter Böge, bekannt als Illustrator und Autor, erzählt die Geschichte einer besonderen Rasse, die Geschichte des Harzer Rollers. Im Oberharz, schon Mitte des 19. Jahrhunderts gezüchtet, gelb und von großer Gesangsfähigkeit, ein Lied, so habe ich gelernt, besteht aus vier unterschiedlichen Strophen. Ines Dettmann, fliegen wir zurück zum Ende des vorletzten Jahrhunderts und begegnen wir einem Kanarienvogel, der eine große Reise vor sich hat.
Genau, das ist die Nummer 189, also 189 Vögel transportiert dieser Vogelhändler in einem wirklich sehr schön gezeichneten, aber auch wunderbar beschriebenen Vogelbauer, der aus ganz vielen kleinen Käfigen besteht, mit Futter gespickt ist und mit kleinen Getränken. Also man muss sich einfach klar machen, so ein kleiner Vogel, dafür bekam man so viel Geld, wie ein Bergmann unter Tage in einer Woche verdienen konnte. Also sind irgendwie, habe ich hinten im Buch gelernt, 1882 120.000 Kanarienvögel aus dem Harz nach New York gekommen. Und alleine diese Zahl zeigt, wie begehrt diese Vögel, die ähnlich wie ein Käse heißen, waren, die einen ganz besonderen Rollton verursachen konnten, der für die Bergleute in den Silberminen im Harz natürlich wahnsinnig wichtig war, lebensrettend quasi. Diese Geschichte ist sehr, finde ich, wirklich sehr, sehr schön erzählt. Sie ist unheimlich stark bebildert, auch wieder eine große Farbenpracht. Allein schon diese gelben Kanarienvögel, die wahnsinnig detailliert da gezeichnet oder gemalt werden. Das ist ja fast so eine Wasserfarbentechnik. Also sowohl ein Augen- als auch wirklich ein großes Lehrstück, finde ich.
Sie haben es jetzt gerade schon angedeutet, die Bergleute, die in den Silberminen gearbeitet haben, haben diese Vögel in ganz kleinen Transportkäfigen mit unter Tage genommen. Und die Vögel haben die ganze Zeit gesungen. Und wenn der Sauerstoff knapp wurde, haben sie aufgehört. Das war das Signal für die Bergleute, dass sie ganz schnell wieder aus den Minen heraus mussten und so eben tatsächlich ihr Leben retteten. Elsa Klever ist die Illustratorin. Sie hat an der Hochschule in Hamburg und in Luzern Illustration studiert. Sie hat wundervolle poetische Bilder geliefert, in denen aber auch der Witz hin und wieder aufblitzt. 189 von Dieter Böge und Elsa Klever, 48 Seiten. Auch das ein tolles Buch im Aladin Verlag ab 5 Jahre. Der 7. Titel nominiert in diesem Jahr für den Leipziger Buchpreis und somit wissen Sie, dass es sich um einen belletristischen Titel handelt und nicht um einen erklärten Jugendroman. Im Mittelpunkt ein Dorf und seine Bewohner. Ein 11-jähriges Mädchen mit dem Namen Kerze, eine starke Persönlichkeit, die einiges erlebt haben muss, denn sie weiß, sich sehr gut durchzusetzen und sie weiß auch, den Erwachsenen Ansagen zu machen. Und alles beginnt damit, dass der Hund der Nachbarin mit dem Namen Power verschwunden ist und Kerze verspricht, nicht etwa ihn zu suchen, sondern ihn zu finden. Und was sie verspricht, das hält sie. Power heißt der zweite Roman der Schauspielerin und Schriftstellerin Verena Güntner. Und Power hat dieser Roman, den das Feuilleton hoch gelobt hat, und Ines Dettmann, was geschieht in Power in wenigen Sätzen?
Naja, was geschieht ist, dass wirklich ein Mädchen und ein verschwundener Hund eigentlich ein ganzes Dorf aus den Angeln reißen. Also man merkt, wie ein Mikrokosmos, wie eine scheinbare Idylle zerfällt. Und im Grunde sind es die Kinder, die auch ein bisschen, finde ich, wie beim Rattenfänger von Hameln plötzlich im Wald verschwinden, auf der Suche nach diesem Hund, angeführt von Kerze, die sie lehrt, wie ein Hund zu bellen, wie ein Hunderudel zu agieren. Die Kinder, die Sommerferien haben und die nach Abenteuer lechzen, sind begeistert. Zum einen davon, wie Kerze, glaube ich, sie anführt, dass sie einen Auftrag haben, dass sie jemand ernst nimmt. Die Erwachsenen, die agieren genau im Gegenteil. Also umso selbstbewusster Kerze wird und umso mehr die Kinder verschwinden, umso mehr merkt man bei den Erwachsenen, dass sie eigentlich überhaupt keinen Halt und kein Ziel haben. Und jeder versucht, dem anderen zu zeigen, wie schlecht er ist, was er falsch macht. Das fängt an bei eben der Nachbarin, die Hitschke, wo man aus den wechselnden Erzählperspektiven, die es gibt, halt eben dann auf einmal merkt, wie einsam sie ist, was sie für eine tragische Beziehungsgeschichte hinter sich hat. Am Ende ist es so bei allen Erwachsenen, die auftauchen, dass sie im Grunde ganz tragische Figuren sind, die irgendwie alle nebeneinander leben. Es fängt, finde ich, sehr harmlos an. Es braucht auch eine Zeit, bis man in dem Lesefluss drin ist. Und dann entwickelt diese Geschichte aber auf einmal einen ganz, ganz starken Sog, der, glaube ich, auch wirklich über diese personale Erzählstimme kommt, die dann immer wieder zu unterschiedlichen Personen wechselt, in die man dann hineingucken kann und wo man dann eben wirklich auch merkt, wie krass Güntner diese Geschichte ja eigentlich konstruiert oder aufbaut.
Also selten habe ich so präzise und sensibel über den Mangel an Wärme, an Zärtlichkeit und an Kommunikation gelesen. Eine Geschichte unter anderem, muss man sagen, über das Verschwinden, denn es verschwinden mehrere Leute oder sind vorher schon verschwunden, das erfährt man erst nach und nach. Und was ich auch beachtlich finde an diesem Roman ist, dass wir nie erfahren, was eigentlich diesem Mädchen Kerze letztendlich zugestoßen ist, dass sie so geworden ist, wie sie ist. Power von Verena Güntner, 254 Seiten, ab 14 Jahre, erschienen beim Dumont Verlag. Die besten 7 im Monat Mai. rundum tolle Bücher, kann man sagen. Ein Vergnügen für alle Alter. Sie können alle Titel nachlesen auf der Deutschlandfunk-Seite. Nachhören können Sie die Sendung nochmal mit der Deutschlandfunk-Audiothek-App oder dem Podcast bestellen. Alles kostenlos. Ich danke der Jury. Ich danke ganz besonders Ines Dettmann. Hören Sie jetzt Forschung aktuell. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.